Herzlich willkommen zur Opening Bell. Auf das große Ab am Nasdaq. Dienstagnachmittag folgt jetzt schon wieder das große Auf. War's das mit der Pause bei der Rallye der Tech-Aktien? Goldman Sachs glaubt, dass Technologiewerte die Wall Street weiter nach oben führen werden. Und Tesla deutlich im Plus nach der Meldung eines Aktiensplits. Die Aktienmärkte unter Druck in der letzten Handelsstunde. 180 Punkte minus im Nasdaq und schon ist er da, der kollektive Herzinfarkt. Wenn man sich zumindest heute mal die Schlagzeilen anhört oder gestern Abend. Ich musste auch im Handelsverlauf gestern das ein oder andere Mal ein bisschen schmunzeln, wenn man hier CNBC begleitet in den USA und sich das den ganzen Tag lang anhört. Die ganzen Talking Heads und alle bullish, 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 ja, buy this, buy that. Es ist alles so wahnsinnig einfach. Ich darf aber nur an Charlie Munger erinnern von Berkshire Hathaway, der mal so schön gesagt hat, Guys, wer glaubt, dass Investieren einfach ist, ist stupid. Investieren ist ausgesprochen schwierig. Und der ein oder andere hat gestern in der Community mal hervorgehoben, dass ich ja erstaunlich wenig aktuell über meine eigene Positionierung spreche. Und das bringt auch für mich mal zum Ausdruck, wie schwer es ist, den Aktienmarkt gerade zu navigieren. Warum also gestern dieser große Ausverkauf im Closing? Wir hatten keine fundamentalen Nachrichten gestern. Wir haben heute Morgen eigentlich auch keine fundamentalen Nachrichten. Ja, wir haben Aktiensplit von Tesla, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Aber wir haben kein Argument gehabt gestern für den Abverkauf und wir haben kein Argument für die Rallye, die wir heute sehen. Und das sagt mir, dass vor allen Dingen sehr viele Investoren und Anleger gerade im Markt drin sind, die eigentlich gar nicht drin sein wollen. Das war eine Sentiment-Reaktion, eine Stimmungsreaktion, die jetzt schon wieder ausgeglichen ist. Und bevor wir im Detail uns den Nasdaq mal anschauen, der Aufwärtstrend hier ist immer noch intakt. Aber ich muss gestehen, dass auch ich in diesem Markt drin bin und ich hasse diese Rallye aktuell. Und jetzt hat man eben drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, es ist mir piep egal, ob ich die Rallye hasse oder nicht. Ich bin so oder so dabei. Die zweite Option ist zu sagen, ich bin lieber gar nicht mehr dabei. Und ich finde es interessant zu sehen, wie viele Messages ich in der Community erhalten habe von Personen, die sich entweder vollends zurückziehen oder zurzeit einfach Cash halten und erstmal abwarten. Und die dritte Option ist, gegen den Markt zu wetten. Und das ist mit Risiken verbunden. Leerverkäufe zu navigieren, Shorts zu navigieren, ist nicht einfach. Und deshalb gehe ich da auch nicht immer im Detail drauf ein, was ich aktuell mache. Ihr wisst, und die Fragen kamen oft in der Community, ich war Short und insbesondere auf den Nasdaq und bin zu früh Short gegangen. Wie dem auch sei, hier nochmal die Performance meines Portfolios. Ich bin jetzt also auf 12 Monatssicht 22% im Plus. Liegt auch daran, dass ich wenige Tech-Aktien hatte, sondern eben sehr viel kurzfristig trade. Und links mein aktueller Stand im Portfolio bei Fidelity, $129,000 knapp erreicht und damit wieder die alten Höchststände. Aber die Rallye habe ich natürlich in diesem Ausmaß nicht mitgemacht, weil ich eigentlich davon ausging, dass Anfang August saisonal bedingt auch ein eher schwacher Monat wird. Nun haben wir drei schwache Handelstage gehabt im Nasdaq. Am Rande erwähnt, das ist das erste Mal seit 107 Handelstagen, an denen der Nasdaq mal drei Tage in Folge schwächer war. Also da sehen wir nochmal diese Magnitude dieser Rallye, die wir im Nasdaq nach oben hatten. Fühle ich mich in dieser Rallye wohl? Nein, es gibt auch nach wie vor sehr viele Gründe für mich vorsichtig zu sein. Das fängt damit an, dass wir eine Sektorenrotation sehen, obgleich ich gleich nochmal darauf eingehen wäre, dass das, was wir jetzt gesehen haben, alles ist, nur keine dauerhafte Sektorenrotation. Dafür muss noch einiges mehr passieren. Punkt 2, wir sehen Ermüdungserscheinungen in dieser Rallye, Edelmetalle verkaufen ab. Ich habe ja in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, dass eine Gegenbewegung bei den Edelmetallen auch mal überfällig ist. Man darf nicht vergessen, dass Silber immer noch 40% über dem 200-Tage-Durchschnitt notiert. Das ist sehr excessive. Also wir sehen jetzt, die Renditen der Staatsanleihen ziehen auf einmal an. Die Realzinsen sind auf einmal weniger negativ. Der Dollar hält sich noch ganz gut, aber ich glaube auch, dass der US-Dollar in den nächsten Tagen eher mal ein bisschen an Stärke gewinnen wird. Also 1,14, 1,15 gegenüber dem Euro ein bisschen unter Druck gerät. Das heißt, wir sehen einzelne Bereiche, die Zeichen von Schwäche haben. Wir sehen auf einmal Gegenbewegungen im Markt. Wir sehen starke technische Extreme, nur 107 Handelstage im Nasdaq ohne eine dreitägige Korrektur. Put-Call-Ratio im S&P 500 auf absoluten Rekordtief. Keiner kauft mehr Puts. Der VIX, der die Angst, eine Art Angstindikator ist an der Wall Street, auf dem tiefsten Niveau vor Beginn der Covid-19-Krise im Februar um den Dreh. Das sind alles Zeichen, dass der Markt auch complacent ist, also dass sich sehr viele zu wohl fühlen. Und das ist eben auch Sentiment, nicht wahr? Von daher ist der Rückschlag für mich jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen. Aber nochmal, ich habe mittlerweile 180.000 Zuhörer, wenn man den Podcast jetzt mit einrechnet. Und für mich hat das sehr viel mit Verantwortung auch zu tun. Es sind viele Investoren mit reingekommen, die neu sind in der Welt des Tradings. Und Trading ist gefährlich, wenn man keine Ahnung davon hat. Wie groß dürfen die Positionen sein? Gestern Abend hatte ich eine Message bekommen von jemandem aus der Community. Ich habe solche Angst, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich bin short gegangen, aber der Markt läuft. Müsste jetzt gestern Abend ganz happy gewesen sein. Aber das sind auch Zeichen, dass eben Trading gelernt sein will. Die meisten Anleger verlieren ihr Hemd beim Trading. Das darf man nicht vergessen. Es sieht alles so wahnsinnig einfach aus, aber Trading ist wirklich eine große Kunst. Und diese Streams, die ich hier mache oder der Podcast, dient jetzt nicht dessen, weil ich sage, oh, ich bin ja der Größte und ne, ich bin der beste Trader dieser Welt und ihr müsst mir followen, ich mache euch reich. Ja, davon gibt es schon genügend auf YouTube und in Podcasts. Ich bin nicht einer davon. Mir geht es in erster Linie darum, zu transportieren, worüber an der Wall Street gesprochen wird, damit ihr eure eigene Entscheidung treffen könnt. Aber jeder Einzelne muss sich darüber im Klaren sein, wie man Risiken richtig einstuft. Wenn man Angst hat, weil eine Position gegen einen läuft, dann ist das für mich ein ganz klares Signal, dass diese Position höchstwahrscheinlich viel zu groß ist. Und die Person, die mir gestern geschrieben hat, lag also auf der falschen Seite und hat die Position immer weiter ausgeweitet nach dem Motto, oh, ich muss meinen Verlust ja wieder reinholen, irgendwann werde ich recht haben. Und das ist genau das Falsche, weil da rammt man sich unter Umständen wirklich ein Messer in den Bauch. Da muss man also wirklich vorsichtig sein. Und deshalb versteht mich nicht falsch, ich halte mich nicht für Jesus Christus der Trading-Welt und dementsprechend teile ich zwar das, was ich mache mit euch, aber es macht wenig Sinn für einzelne Personen, das jetzt wirklich nachzuahmen, weil ich habe ein anderes Risikoprofil, ich arbeite an der Wall Street, ich muss dementsprechend anders damit umgehen. Und selbst wenn ich mein Portfolio mit euch teile, agiere ich oftmals so schnell, dass bis ihr agiert, bin ich aus der Position schon längst wieder draußen und habe eventuell sogar eine Gegenposition. Also, und damit mal Fazit des ganzen Themas und zurück zum Nasdaq und zurück zu der technischen Lage. Ganz kurz noch der Hinweis, weil ich mich darauf sehr, sehr freue. Morgen Abend, also am Donnerstag um 19 Uhr deutscher Zeit, haben wir den Vorstandsvorsitzenden von Clorox bei uns. Ich mache einen gesonderten Stream in dem Format Meine Gäste. Das findet ihr auf YouTube und bei Facebook. Benno Dora ist einer der wenigen Deutschen, ein Schwarzwälder, an der Spitze eines Fortune 500 Konzerns. Und wer denkt, dass in diesem Jahr nur eine Amazon gut gelaufen ist, der sollte sich auch mal Clorox anschauen. Die Aktie konnte in der Spitze fast 60% zulegen. Das war das Unternehmen an der Spitze der Covid-19-Krise. Die ein oder andere haben Klopapier gehortet. Wer allerdings Clorox haben wollte oder Clorox Wipes, der musste lange suchen. Es wird ein wirklich spannendes Interview. Ich bewundere Benno in vielerlei Hinsicht. Er ist sehr accessible, ein wirklich toller Vorstand und ihr könnt natürlich Fragen stellen im Livestream. Wir freuen uns darauf, morgen um 19 Uhr also. Und jetzt endlich zum Markt insgesamt und mal zu der Frage, ob das, was wir aktuell erleben, wirklich eine dauerhafte Sektorenrotation ist. Jetzt möchte ich mal ganz kurz hier den einen oder anderen Chart noch einblenden und muss das hier mal ganz kurz umstellen. Und fangen wir mal mit dieser Grafik hier an. Wir haben jetzt also fünf Handelstage, in denen Momentum-Werte, Big Tech-Aktien schlechter liefen als die sogenannten Value-Werte, die zyklischen Werte. Value konnte in den letzten fünf Handelstagen also 5% zulegen, während die Momentum-Aktien 12% verloren haben. Wir sehen also eine Ausbreitung der Rallye auf mehrere Sektoren, was erstmal eine ganz gute Nachricht ist, wenn man sich den S&P 500 mal anschaut, exklusive Technologie und Kommunikation, dann sehen wir, dass dieser Index jetzt auch nach oben ausbricht. Im Großen und Ganzen also erstmal ein ganz gutes Signal, aber es wirft eben die Frage auf, ob wir eine dauerhafte Rotation sehen, jetzt weg von den Tech- und Momentum-Aktien rein in den Value-Sektor. Und dazu muss noch einiges mehr passieren, um wirklich von einem dauerhaften Trend sprechen zu können. Punkt 1, wir sehen nun nicht wirklich einen unglaublich hohen Verkaufsdruck bei den Tech-Aktien, auch wenn der Nasdaq gestern 180 Punkte im Minus geschlossen hat. Die Verkäufe halten sich noch so ziemlich in Grenzen. Punkt 1. Der zweite Faktor, um wirklich eine dauerhafte Trendwende zu bekommen, brauchen wir höhere Inflationswerte. Die Erzeugerpreise waren diese Woche etwas höher als erwartet. Die Verbraucherpreise werden heute gemeldet, sind gerade gemeldet worden. Schauen wir uns die Verbraucherpreise mal kurz an, wenn ich schon im Livestream gerade dabei bin. Wo sind sie? Die Verbraucherpreise, die Kernrate auch heißer als man dachte. Im Juli ein Plus von 0,6%. Und die Renditen der Staatsanleihen ziehen dementsprechend ein bisschen an. Jetzt gehe ich aber mal einen Schritt weiter. Die amerikanische Notenbank, Jerome Powell, um ihn mal zu zitieren. Powell hat gesagt, wir denken noch nicht mal darüber nach, über Zinsanhebungen nachzudenken. Und das bedeutet, dass die Notenbank trotz einer höheren Inflation auf sehr, sehr lange Zeit die Zinsen unten halten wird. Sollte die amerikanische Notenbank bei der Tagung Mitte September enttäuschen und überraschend hawkisch ausfallen, was bei der Arbeitslosigkeit wirklich sehr unrealistisch ist, dann haben wir die Chance, wirklich eine dauerhafte Rotation zu bekommen. Und das bringt mich zurück zu dieser für mich sehr stark gehassten Rallye in den Tech-Werten. Und ich bin einer derjenigen, der wirklich Schweißausbrüche kriegt, wer sich den Nasdaq anschaut. Trotzdem habe ich gestern Abend diese Einbrüche genutzt, um meine Leerverkäufe auf den Nasdaq erheblich zu reduzieren. Und ich habe meine Vola ebenfalls deutlich reduziert. Plane das auf dem Weg nach oben im Nasdaq wieder ein bisschen auszuweiten. But it's a risky game, weil ich mir natürlich darüber im Klaren bin, dass es nicht darum geht, was jetzt Markus Koch unbedingt falsch findet und dass ich jetzt unbedingt will, dass der Nasdaq mal zurückläuft. Wen interessiert, was Markus Koch will? Der Markt ist der Markt und der Markt hat immer recht. Und Goldman Sachs kommt heute Morgen raus und sagt, look, man muss beachten, dass wenn wir historisch betrachtet 5 Handelstage in Folge haben, in dem die Value-Werte mindestens 15% besser laufen als die Momentum-Werte, das ist oft das Ende einer solchen Rotation. Und Goldman Sachs glaubt, dass wir eine Resumption kriegen, also eine Fortsetzung wieder der Big Tech Rallye. Und schauen wir uns mal den Nasdaq an. Die Tatsache ist, dass der Aufwärtstrend im Nasdaq-Index immer noch intakt ist. Und wenn wir uns mal die Fibonacci-Projection anschauen, und ich werde das Thema jetzt nicht vertiefen, weil das ein sehr komplexes Thema ist, aber schauen wir uns das Ziel hier an, dann könnte der Nasdaq durchaus bis auf 11.300 Punkte steigen. Das ist die Fibonacci-Projection. Und aktuell sind wir gerade bei 10.800 Punkten im Nasdaq. Da ist also unter Umständen noch einiges an Luft drin. Und jetzt nehme ich hier nochmal einen Chart auf von Julian Bridgen, den ich sehr schätze. Den findet ihr auch auf Twitter. Und schauen wir uns mal den Aktienkurs von Apple an. Der Chart sieht natürlich absolut krank aus, insbesondere in den letzten Wochen. Senkrecht durch die Decke. Und trotzdem signalisiert dieser Chart, dass Apple durchaus noch bis auf $485 steigen kann. Also auch hier ist es sehr gefährlich, eine inverse Position einzunehmen, wenn im Prinzip die Trends eigentlich noch alle intakt sind. Ja, wir haben extreme Bewertungsniveaus, wenn man sich die Volatilität mal anschaut, wenn man sich das Put-Call-Ratio anschaut. Aber hey, ein irrationaler Markt kann länger irrational sein, als ich mir leisten kann, dagegen zu halten. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Und den Punkt würde ich sehr gerne diskutieren in der kommenden Woche mit Northman Trader. der ebenfalls bei Twitter zu finden ist. Und in der Community sind in den letzten Tagen oft Fragen aufgekommen, warum der Markt insbesondere in der letzten Stunde so stark anzieht. Gestern war die Ausnahme. Gestern hatten wir einen großen Abverkauf in der letzten Stunde. Aber Northman Trader hat eine sehr gute Analyse über die Algorithmen und die Algos an der Wall Street. Und wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, ist das schon interessant, wie die Maschinen den Markt spielen. Wir haben oft über Nacht ein Gap-Up in den Märkten. Dann Northman Trader nennt das, also Gap-Up, nennt das quasi Camp. Dann campen wir also während der Handelszeit in einer relativ engen Handelsspanne. Man kann aber innerhalb dieser Handelsspanne sehr schön sehen, auf welchen Niveaus immer wieder die Maschinen reinkommen oder die Maschinen Druck geben, also Verkaufsdruck geben. Und interessanterweise sehen wir auch in dieser Grafik, dass in der Tat in der letzten Stunde die Maschinen den Markt meistens nach oben durchziehen. Ich finde das Thema wahnsinnig interessant. Ich habe Northman Trader heute mal angeschrieben. Ich bin gespannt, ob er reagiert und hoffe, dass wir dazu in der kommenden Woche auch mal einen Stream machen können. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen zu einem Stream, den wir am Dienstag haben werden in der nächsten Woche. Und in diesem Stream geht es um Zyklenanalyse. Um genau zu sein, geht es um die Study of Cycles und um die Foundation for the Study of Cycles. Das ist ein Hamburger, den ich hier mit reinholen werde, der mir einen, finde ich, ganz interessanten Chart geschickt hat, bei dem ich aber noch sehr, sehr viele Fragezeichen habe. Hier haben wir also einen sogenannten 168-Tage-Zyklus im Nasdaq 100. Und ich möchte von ihm wissen, wie die Korrelation tatsächlich ist. Warum ausgerechnet 168 Tage? Warum schaut er sich nicht den 180-Tage-Zyklus an oder irgendeinen anderen Zyklus? Und was sagt uns dieser Zyklus über die aktuelle Lage? Aus seiner Meinung ist durchaus noch ein bisschen Luft vorhanden, aber der Zyklus zeigt hier, dass wir im September hinein einen relativ großen Abverkauf kriegen sollten. Aber gut, am Dienstag wissen wir mehr und ihr könnt natürlich fleißig mitdiskutieren und Fragen stellen. Und so, und jetzt kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Einzelmeldungen von heute. Wir haben Tesla natürlich im Mittelpunkt. Nach Apple meldet also Tesla ebenfalls einen Aktiensplit im Verhältnis 5:1. Das treibt die Aktie heute Morgen 6% an. Dieser Aktiensplit trifft auf Anleger zu, die Tesla zum Handelsschluss am 21. August halten. Und Split adjustiert wird die Aktie erstmals am 31. August gehandelt. Und hier gilt im Prinzip das Gleiche wie bei Apple. In den Folge 60 Handelstagen nach einem Aktiensplit legen historisch betrachtet diese Werte nochmals im Schnitt um etwa 3-4% zu. Ich meine, Tesla ist so volatil, die legen allein schon heute vorbörslich 6% zu aufgrund dieser Meldung. Ich bin mal gespannt, ob denn auch Amazon und Google dem Beispiel folgen werden. Denn Amazon ist, wenn man sich den Kurs anschaut, natürlich auch reif eigentlich für einen Aktiensplit. Airbnb kennen wir alle, großer Laden, Paperwork hat die Dokumente eingereicht für einen Börsengang. Das berichtet unter anderem auch das Wall Street Journal. Ende des Jahres, also noch vor Jahresende, könnte Airbnb an die Börse gehen. Was haben wir ansonsten noch? TikTok und WeChat. Wir haben an diesem Samstag das Treffen zwischen den Vereinigten Staaten und den USA im Thema Handelskonflikt. Es geht um die erste Phase des Handelsabkommens und China plant also im Zuge des Treffens auch die Situation mit TikTok und WeChat zu diskutieren. Nochmal, ganz wichtig ist hier vor allen Dingen mal, dass klar dargestellt wird, ob hier wirklich nur WeChat betroffen ist oder ob Tencent insgesamt betroffen wird. Da würden sich die Vereinigten Staaten in den eigenen Fuß schießen. Und da gibt es möglicherweise am Wochenende dann mehr Details. So, die Aktien von Moderna sind heute Morgen etwa 10% im Plus, wobei man hier sagen muss, hier sehen wir wieder, wie wahnsinnig irrational der Markt ist. Also, ich meine, Russland kommt mit irgendeinem Impfstoff raus, an der Tochter getestet. Ich hoffe, sie hat es überlebt. Ja? Und jetzt, nachdem das Ding zugelassen ist, will man die klinische dritte Testphase einleiten. Normalerweise müsste es umgekehrt sein. Jetzt ist Moderna 10% im Plus. Warum? Weil die Vereinigten Staaten also bekannt geben, dass sie 1,5 Milliarden Dollar an Dosierungen für den potenziellen Impfstoff von Moderna jetzt schon mal quasi einkaufen. Warum ist diese Kursreaktion bei Moderna übertrieben? Naja, man muss sich mal überlegen, von wie vielen Pharmakonzernen die Regierung mittlerweile Dosierungen bestellt hat. Also das sollte jetzt niemanden überraschen, aber nichtsdestotrotz, der Markt ist so fokussiert auf positive Meldungen und ignoriert überwiegend negative Meldungen, dass das eben ausreicht, um die Aktie zu bewegen. Ansonsten haben wir heute Abend noch Quartalszahlen, unter anderem von Cisco Systems und von Lyft. Die beiden Aktien könnten nachbörslich also im Mittelpunkt stehen. Kodak wird ebenfalls Quartalszahlen melden, wobei man hier ganz klar sagen muss, dass die eigentliche Story der Kredit ist, der Regierung, der Kredit ist auf Halten gestellt und hier wird man warten, ob es irgendwelche neuen Meldungen gibt. So, dann haben wir gestern die Meldung bekommen, wer also Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden könnte, vorausgesetzt natürlich Joe Biden gewinnt die Wahlen. Kamala Harris, die Senatorin von Kalifornien, eine wirklich sehr starke Frau, eine Frau, die viele Jahre lang die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Kalifornien war, sehr eng befreundet mit der Biden-Familie, der Sohn von Joe Biden war Generalstaatsanwalt von Delaware. Die beiden kennen sich also sehr gut. Einziger Punkt ist, dass Kamala Harris wesentlich charismatischer ist als Biden und auch sehr dominant ist. Wird das den potenziellen Präsidenten überschatten? Großes Fragezeichen. Und ich finde ganz interessant, was Jeffrey Gundlach heute Morgen sagt, der sogenannte Bond-König hier an der Wall Street, ein Spezialist für Anleihen, Milliardär, der 2016 den Wahlausgang auch richtig vorhergesagt hat. Und Gundlach sagt, look, Donald Trump wird die Wahlen erneut gewinnen, Punkt 1 und Punkt 2. Kamala Harris ist zu charismatisch. Das finde ich schon mal eine interessante Einschätzung. Und die Wall Street sagt sich, naja, es hätte schlimmer kommen können, es hätte Elizabeth Warren sein können, das wäre nun wirklich schlimm gewesen. Naja, wenn sie dann vielleicht Finanzministerin wird unter Biden, dann wird die Wall Street trotzdem schwitzen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist keine Überraschung, dass Harris Vizepräsidentin nominiert wurde. Die Wettmärkte haben das bereits signalisiert. Für die Wall Street spielt das im Prinzip erstmal keine besonders große Rolle. Das wird hier mehr oder weniger ignoriert. Und damit bin ich am Ende meines Lateins. Ich schaue mir ganz kurz nochmal die Fragen aus der Community an. Es geht mehr um die Geschichte und die Beliebtheit des CEOs der Unternehmen als um fundamentale Daten. Naja, das ist halt ein momentumgetriebener Markt und das kann man gut finden oder das kann man schlecht finden, aber es ist halt, wie es ist und das ist das Einzige, was interessiert. Das ist ja, finde ich, auch die große Kritikpunkte an den ganzen an den ganzen Crash-Propheten. Ich musste so lachen, nicht der Müller, sondern jetzt habe ich den Namen vergessen. In 2 Jahren sind wir alle pleite, war die große Headline. Das war übrigens Februar 2018 die Headline. Und das Schöne ist, dass das jetzt wahrscheinlich auch noch stimmt. Wir sind ja alle pleite, theoretisch, wenn man sich die Staatsschulden mal anschaut. Aber es merkt halt keiner. Ja? Und der Aktienmarkt notiert immer noch da, wo er notiert. Und Edelmetalle laufen wie Nachbars Lumpi, da ist er wieder. Von daher geht es halt nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen, sondern immer das, was der Markt letztendlich gesehen auch draus macht. Ja? Der Versprecher war gut. Ja. und dann schauen wir uns mal noch ein paar Kommentare. Split akzeptiere ich nur bei Berkshire Hathaway, Google gerade. Und so, was haben wir sonst noch? Fibonacci sind Erstklasse, Jungs, sag mal. Value ETF, ja, das kann ich gerne mal raussuchen, das kann ich morgen auch nennen. So, ich würde mal sagen, ich mache jetzt Schluss und wie gesagt, morgen wieder in der Opening Bell. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und bis dahin sage ich mal Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,
oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.